Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler und für unsere heutige Episode habe ich ein Thema ausgesucht, von dem vielleicht noch nicht jeder gehört hat, nämlich Nudging. Nudging vom Englischen für Stupsen könnte im Gesundheitswesen eine sehr viel größere Bedeutung spielen, als es heute tut. Das hat jüngst nämlich ein Hausarzt in Bayern in seiner eigenen Praxis demonstriert. Was es mit dieser Demonstration im Speziellen und mit Nudging im Allgemeinen auf sich hat, darüber sprechen wir in der heutigen Episode mit einem echten Nudging-Experten. Und zwar mit Dr. Matthias Kriesam. Der Arzt und Sozialwissenschaftler hat die Beratungsagentur Läuft in Berlin gegründet, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Matthias Kriesam habe ich vor einigen Wochen in unserem Hauptstadtbüro in Berlin getroffen. Und als erstes haben wir über das eben genannte Nudging-Projekt in der Hausarztpraxis gesprochen.
Hallo, schönen guten Tag. Uns ist neulich ein Beitrag untergekommen aus der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, in der hat ein Hausarzt vorgestellt ein Nudging-Projekt in seiner Praxis. Der hat quasi versucht, mit dieser Nudging-Methode Patienten anzustupsen, sich mit der Frage Organspende zu beschäftigen. Und hat herausgefunden, dass über seine Intervention am Ende sehr viel mehr seiner Patienten sich einen Organspendeausweis zugelegt haben. Vielleicht mal zunächst die Frage an Sie, was ist Nudging?
Nudging ist tatsächlich ein Konzept aus der Verhaltensökonomie, wo es darum geht, dass man die sogenannte Entscheidungsarchitektur, mit Entscheidungsarchitektur ist letztendlich eine Umgebung gemeint, die Einfluss auf mein Verhalten und meine Entscheidungen hat. Das kann immateriell sein, zum Beispiel über soziale Normen, die kommuniziert werden, aber auch physisch, zum Beispiel in der Kantine, dass ich Essen auf Augenhöhe platziere, näher am Verbraucher, dass ich eben mit dieser Entscheidungsarchitektur, Gestaltung der Architektur, Leute zu einem gewissen Verhalten, das heißt, wir übersetzen anstupse, also dazu bringe. Das Wichtige ist ja doch dabei, dass die Wahlfreiheit erhalten bleibt. Also es wird kein Verbot ausgesprochen, dass man dies oder das nicht mehr tun darf. Also bleiben wir beim Setting Kantine. Ich kann gesundes Essen näher am Verbraucher platzieren, näher am Eingangsbereich. Aber nach wie vor kann ich eben auch noch das Schnitzel oder die Currywurst mit Pommes bekommen. Es ist vielleicht nur woanders angeordnet und ich muss einen größeren Aufwand leisten, um dahin zu kommen. Also letztendlich, ich ändere diese Entscheidungsarchitektur, stupse damit Leute in ein für sie gutes Verhalten und zwinge sie nicht dazu. Und aber auch, das steht in der Definition auch drin, es werden keine entscheidungsrelevanten ökonomischen Anreize gesetzt.
Keine Incentives.
Genau, also das hieße in dem Fall, man will sich da abgrenzen von Steuern zum Beispiel. Mhm. Also nehmen wir jetzt das Thema Tabaksteuer oder allgemein Tabakprävention. Da waren natürlich viele Maßnahmen mit dabei, aber unter anderem wurde auch die Steuer erhöht, damit der Preis erhöht und damit eben auch einfach teurer und unattraktiver gemacht, sich die Tabakprodukte zu kaufen. Davon will sich Nudging eben auch abgrenzen.
Okay.
Wenn wir bei den Instrumenten bleiben, gesundheitspolitischen Instrumenten, haben wir Steuern, wir haben Verbote, haben wir da sicherlich auf der anderen Seite auch Aufklärung. Mhm. Also primär über Informationen. Das ist sicherlich auch nochmal, da sehe ich auch einen Unterschied von Nudging jetzt zu herkömmlichen Aufklärungskampagnen, dass man also da mehr versucht, über automatische Muster Leute eben in ein für sie gutes Verhalten reinzubringen. Mhm.
Kommen wir nochmal konkret zurück zu diesem Beispiel, mit dem wir eingestiegen sind, von dem Michael Haberland, dem Hausarzt, der eben über so Nudging das Thema Organspende platziert hat. Sie haben diesen Beitrag ja gelesen, wie gesagt, in der ZFA erschienen. Was ist Ihnen aufgefallen, was er gemacht hat? Vielleicht mal ganz naiv gefragt, war das wirklich Nudging, was er gemacht hat?
Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Definition genannt, die ist etwas sperrig und lässt sicherlich auch einige Grauzonen, was jetzt Nudging ist und was nicht. Mhm. Also gerade das Thema Anreiz in der Definition steht, ohne entscheidungsrelevante ökonomische Anreize zu setzen, wo wäre jetzt da die Grenze? Mhm. Ich glaube, was halt generell dahinter steckt, oder letztendlich ist das auch die Arbeit, die wir mit Läuft machen, wie kann man gesundes Verhalten einfacher und attraktiver machen, auch präsenter machen. Von daher, ich finde, man kann das, was er dort gemacht hat, als Nudge bezeichnen. Er hat ja letztendlich, zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat eben primär erstmal generelle Fragen zum Organspendeausweis bekommen, fasse ich mal so zusammen. Die andere Gruppe hat ja genau die gleichen Fragen bekommen. Nur zusätzlich noch die Frage, glauben Sie, dass Ihr Arzt einen Organspendeausweis hat? Und die andere Frage, jetzt muss ich gerade überlegen, wie wollen Sie, nee, Moment, wenn Sie selber eine Organspende bräuchten, also versetzen Sie sich in diese Situation, wie würden Sie dann reagieren? Mhm. Jetzt hat Haberland das so bezeichnet, dass insbesondere die zweite Gruppe genatscht wurde. Ich finde, man könnte sogar auch schon sagen, dass die erste Gruppe auch schon genatscht wurde, allein nur, dass diese Erinnerung gesetzt wurde. Also ich spreche Leute darauf an, auf das Thema Organspende und mache es ihnen einfach, dass sie halt direkt dort auch die Organspendeausweis liegen haben. Mhm. Also tatsächlich an Ort und Stelle gebe ich eine Information oder eine Erinnerung und auch die Möglichkeit, gleich zu handeln. Das wäre jetzt das Fachwort dafür, wäre prompt. Da gibt es jetzt keine deutsche Übersetzung für, was tatsächlich in der Definition auch als Nudging bezeichnet werden kann. Mhm. Und ich würde insbesondere das, was Haberland gemacht hat, mit der, ich versetze mich in diese Rolle, ich bräuchte selber eine Organspende. Ich meine, das spielt ja vor allen Dingen mit einer persönlichen Komponente, mit einer emotionalen Komponente auch.
Die Arzt-Patienten-Beziehung in dem Fall.
Arzt-Patienten-Beziehung in dem Fall. Glauben Sie, dass Ihr Arzt einen Organspendeausweis hat? Aber in dem anderen Fall versetzen Sie sich in die Lage, Sie bräuchten selber eine Organspende.
Okay. Okay.
Dass man also einfach einen persönlichen Bezug herstellt. Mhm. Und ich finde, man kann das als Nudge bezeichnen, man muss es nicht unbedingt. Ich finde, es ist primär auch ein Thema der Kommunikation, der Gesundheitskommunikation in dem Fall. Was halt nur interessant ist, er konnte allein schon in der ersten Gruppe, wo er also nur darauf angesprochen hat, konnte er auch schon eine Steigerung erzielen. Mhm. Die Steigerung war natürlich, und das ist auch, finde ich, als Ergebnis auch sehr interessant, nur noch mal höher, wenn er eben diese zusätzlichen Fragen gestellt hat. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Impuls, der einfach auch die Vorteile, die ich auch im Nudging sehe, dass es in der Regel Interventionen sind, die mit einem sehr geringen Aufwand einhergehen. Und das hat er sich zunutze gemacht, hat ihm gleich die Möglichkeit geboten, dass man gleich den Organspendeausweis ausfüllen kann. Also, dass man es den Leuten einfach macht. Ich muss nicht diese bewusste Entscheidung nochmal treffen. Gleichzeitig hat er aber auch allen freigestellt, das nicht zu tun.
Nun hat Mike Haberland ja ein Thema angesprochen, das in höchstem Maße aktuell und relevant ist. Wir haben eine Organspendereform. Mhm. Es bleibt bei der Zustimmungsregelung in Deutschland, allerdings mit der Änderung, dass Hausärzte künftig für die Beratung regelmäßig Geld bekommen können. Insofern hat er ja seinen Kollegen gezeigt, was sie tun könnten, relativ einfachen Mitteln, um ihre Patienten zu informieren. Jetzt könnte natürlich ein Skeptiker fragen bei diesem Beispiel, okay, das ist freiwillig, die werden nicht gezwungen, es gibt keine Incentives, es gibt keine Boni, sie werden auch nicht bestraft, wenn sie keinen Organspendeausweis ausfüllen. Aber steckt da nicht so ein bisschen auch was Manipulatives vielleicht drin? Könnte der Skeptiker fragen.
Das ist ein Vorwand, der dem Nudging generell ziemlich häufig gegenübergebracht wird. Ich würde tatsächlich in dem Fall jetzt sagen, von Herrn Haberland, würde es mir schwerfallen, das als Manipulation zu bezeichnen. Das ist meine persönliche Meinung, das mag auch jemand anders sehen. Generell, wenn wir über das Thema Manipulation sprechen, die Methodik des Nudgings, und ich finde, so kann man sich das auch veranschaulichen, die wird seit eh und je schon in Themen Werbung, Marketing, Produktplatzierung angewandt. Das ist, für mich ist es die gleiche Methodik. Mhm. Ich sehe definitiv einen Unterschied darin, dass es natürlich jetzt in meinem Fall, ich kümmere mich ja vor allem um das Thema Nudging und Gesundheit, eben darum geht, gesundes Verhalten zu fördern. Und eben nicht das Ziel ist, ich möchte jetzt da, ich habe ein kommerzielles Interesse, ich möchte mehr verkaufen. Und was eben auch, das ist letztendlich auch eine Grundlage, auch so wie das Sunstein und Thaler, die Begründer der Theorie sind, auch aufgestellt haben, es gibt ethische Grundlinien und es muss einfach zu vermeiden sein, was da passiert und es muss transparent sein. Also ich muss ganz transparent das Ziel kommunizieren. Ich denke, klar, also man kann sich über einige Gesundheitsziele streiten, ob das jetzt so richtig ist. Im Endeffekt ist es dann vielleicht auch eine persönliche Überzeugung, was da jetzt eingesetzt wird, zu welchem Ziel. Nur ich finde, von der Methodik her ist es etwas, was sowieso schon angewandt wird. Mhm. Und jetzt eben nur in unserem Fall, so wie wir arbeiten, eben zur Förderung von Gesundheit beitragen soll.
Und es fällt der Begriff, das haben Sie mir jedenfalls im Vorgespräch gesagt, der Begriff der Wahlfreiheit, der wohl ganz essentiell ist, wenn es um Nudging geht.
Mhm. Das ist eben auch ein Teil der Definition. Also es soll Leuten eben freigelassen werden, dass sie sich so entscheiden können. wo ich zum Beispiel tatsächlich einen immensen Vorteil sehe gegenüber dem, was vor einigen Jahren ja dann durch die Grünen eingeführt werden sollte mit dem Veggie Day. Mhm. Das also gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, an jedem Freitag sollten in allen öffentlichen Kantinen sollte nur noch Vegetarisches ausgegeben werden.
Das ist eine Verbotskultur.
Das ist halt wirklich, ich schreibe dir vor, was du machen sollst. Mhm. Und ich finde gerade in der Politik, also es kam ja auch nicht an, es ging ja auch nicht durch und ich kann auch nachvollziehen, warum.
Wenn Sie PR-Stratege bei den Grünen damals gewesen wären und der Parteivorstand wäre zu Ihnen gekommen und hätte gesagt, lieber Herr Krisam, wir wollen den Veggie Day. Wie kriegen wir das mit Nudging hin? Was hätten die Grünen damals tun sollen?
Ich denke jetzt gerade sehr stark an den Nutri-Score. Mhm. Nutri-Score ist für mich, ich sehe es tatsächlich auch als Nudge, also wo ich also mit Ampelfarben, mit leicht zugänglichen Symbolen Leuten sicherlich eine Information vermittle, mhm, ihnen dabei aber auch bei der Entscheidung helfe. Und ich glaube, wenn wirklich das Ziel, ich meine, das Ziel, was dahinter steckt, so verstehe ich es zumindest, ist ja nicht primär, wir wollen euch Fleisch verbieten, wir wollen euch nur darauf aufmerksam machen. Es hat auch eine ökologische Komponente und ihr seid Teil davon. Ich finde, das kann man anders verpacken. Man kann das in der Wahlfreiheit lassen. Man kann schauen, dass man einfach vegetarisches Essen attraktiver macht. Oder das merke ich auch immer wieder, teilweise gibt es jetzt ja wirklich schon rein vegetarische Buffets, die einfach sehr gut sind. Man spricht aber einfach nicht drüber. Und es fällt primär auf, ob das echte Essen schlecht oder gut ist, aber es ist erstmal nicht, ob da jetzt unbedingt Fleisch oder nicht Fleisch mit drin ist. Also in großen Teilen. Das ist jetzt schwer, das absolut zu sagen, aber ich glaube gerade damals einfach, dafür braucht es dann auch meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Gesetz. Also ein Gesetz schreibt ja dann wirklich etwas vor. Ja. Wenn man aber Impulse geben kann, und ich glaube, da gibt es genügend Kantinen dafür, bereit wären und man schafft eben sowas und sagt, wir machen es wirklich mal, dass wir am Freitag vermehrt Gemüse inszenieren, schöner darstellen, das vielleicht auch mit Symbolen belegen, die dann aber tatsächlich auch was über die Qualität des Essens aussagen. Ich kann ja auch, meine Güte, eine Pommes ist jetzt auch vegetarisch erstmal, wenn ich es jetzt nicht in Schweinefett frittiere. Trotzdem ist jetzt erstmal die Qualität des Essens ja nicht besonders hoch. Also ich finde, es muss gut sein, es muss nach wie vor gesund sein. Ob man das jetzt primär an vegetarisch, nicht vegetarisch oder auch vegan festmachen muss, sehe ich erstmal.
Okay, also Nudge ist ein Angebot schaffen. Mhm. Die Zuckersteuer, die ja auch vor allem auch aus medizinischen Fachkreisen gefordert wird, wäre kein Nudge, der
nee.
Weil es ein Verbot ist.
Definitiv nicht.
Eine Sanktion. Wo könnte man denn noch ganz konkret Beispiele für Nudges finden im Gesundheitswesen?
Mhm. Also Kantine habe ich eben schon genannt, tatsächlich ein sehr anschauliches Beispiel, was auch gut getestet ist. Wir hatten selber einen Treppen-Nudge entwickelt, den haben wir jetzt hier in Berlin auch umgesetzt, machen wir auch aktuell schon mit einigen Firmen, die das bei sich dann in die Büroräume aufhängen. Das haben wir Treppe geht immer genannt als Kampagne, bei denen wir also gesagt haben, wir schaffen ein interessantes Design, was also Leute von der Rolltreppe weg hin zur Treppe bringt.
Man kann das ja mal vorlesen. Da gibt es zum Beispiel den Einspruch, a Treppe a day keeps the doctor away. Oder was haben wir hier noch? Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu stehen. Und auch ganz spannend, beim inneren Schweinehund hört der Tierschutz auf. Und das haben Sie geklebt an den Treppen.
Zoologischer Garten,
S-Bahnhof. Zoologischer Garten.
Genau, wir haben es tatsächlich auch gemessen. Wir konnten damit nachweisen, dass täglich 1200 Leute die Treppe genommen haben. Wir haben vorher gemessen, wir hatten eine Kontrolltreppe. Wir haben es sogar auch die hingen für 4 Wochen. Nachdem die dann abgehangen wurden, haben wir weiter gemessen und konnten da sogar zeigen, dass der Effekt angehalten hat, was natürlich extrem spannend war, weil ich auch in meinem persönlichen Umfeld gemerkt habe, weil dadurch, dass ich mit vielen Leuten auch darüber gesprochen habe, haben die mir selber gesagt, oh, ich denke jetzt immer an dich oder an irgendeinen Spruch, wenn ich da auf der Treppe bin oder davor stehe. Und das, was da dahinter steckt, also ja, ein cooles Design. Wir haben das auch mit Pikes zusammen gemacht. Das ist eine Agentur hier aus Berlin, die, was echt super war in der Zusammenarbeit, weil wir eben eine verhaltenswissenschaftliche Expertise reingebracht haben, Gesundheitswissenschaft, und die es halt geschafft haben, das in so ein cooles Format zu packen. Und ja, das Ziel war, nicht zu belehren, nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern tatsächlich mit Humor den Leuten Schmunzeln auf die Lippen zu bringen und dann eben, dass die dann sagen, okay, ich nehme eben jetzt mal die Treppe.
Also man kann die Fotos sehen, wenn man auf Twitter den Hashtag Treppe geht immer zusammengeschrieben mal eingibt, dann wird man das finden.
Oder auf unserer Homepage haben wir es aus, auf dem Video. Oder auf der Homepage. Im Radio waren wir drin, bei RBB. Also das wäre ein Tipp und das ist halt auch was ich hatte es ja auch im Vorfeld schon gesagt, wir machen nicht nur Nudging, letztendlich geht es uns darum, wie kann man gesundes Verhalten einfach und attraktiver machen. Und da steckt das dahinter auch bei vielen anderen Dingen. Also Sie haben mich an anderen Themen gefragt, bei digitalen Gesundheitsanwendungen kann man das gut einsetzen, dass man letztendlich einen fachlich korrekten Inhalt einfach in ein attraktives Format packt, dass die Leute auch Lust darauf haben, das zu benutzen und man gleichzeitig darüber aber auch eine riesige Chance hat, einfach Therapieadherenz zu fördern.
Also nicht irgendeine sperrige Windows 3.11-App, sondern eine coole, smarte App, die Freude macht, sie zu nutzen.
Genau.
Okay. Anderes Beispiel vielleicht, was mir jetzt durch den Kopf geht, eher mit einem Fragezeichen. Wir haben gerade die Situation, dass ein neues Coronavirus um die Welt geht. Ja? Covid-19 heißt die Erkrankung. Das Virus wird jetzt SARS-CoV-2 genannt. Ist ein bisschen Panik draußen, aber bringt uns zu der berechtigten Frage, wie steht es um unsere Hygiene? Generell in der Bevölkerung natürlich zum einen, aber ganz besonders natürlich auch in Arztpraxen und in Kliniken. Ist Handyhygiene, also wir kennen die Aktion vom Robert-Koch-Institut.
Aktion saubere Hände?
Genau. Ist das Nudging?
Da sind Nudging-Elemente mit drin. Also was ja da vor allen Dingen geschaffen wird, ist ja, dass mehr Aufmerksamkeit für das Thema ist. Es geht auch um die Frage, wo platziere ich da jetzt meinetwegen die Desinfektionsspender, damit es möglichst einfach ist, daran zu gehen. Versucht eben die Aufmerksamkeit über Plakate zu schaffen, über teilweise auch witzige Sprüche, über Erinnerungen. Letztendlich geht es aber auch vor allen Dingen darum, wo sind denn genau die Schwachstellen? Also wir hatten ja eben tatsächlich auch im Vorfeld das Gespräch, die Schwachstelle bei einer Intervention war, dass alle Leute auf die Tastatur eben geklickt haben und dadurch dann die Keime übertragen wurden. Mhm. Also da sehe ich schon, dass das Nudging eingesetzt werden kann, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um daran zu erinnern, auch um es einfach zu machen, wirklich das zu verwenden, weil häufig machen wir, also gerade bei Händedesinfektion, machen wir nicht, weil wir es zu aufwendig finden oder zu blöd oder nochmal irgendwas. Mhm. Da ist es auch ein Thema der Kommunikation, weil die Handyhygiene ist ja dann auch häufig gerade im Krankenhaus-Setting oder allgemeinmedizinischen Setting erstmal nicht für mich relevant, sondern vor allem für die Patienten.
Genau.
Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der meiner Meinung nach auch sehr stark in die Richtung geht, die Haberland hier angesprochen hat. Versetzen Sie sich selber in die Lage, Sie bräuchten jetzt Organspende, könnte man genauso fragen, versetzen Sie sich selber in die Lage, Sie wären jetzt Patient und stellen sich vor, was Ihr Arzt, was Ihre Pflegekraft da jetzt gerade für Keim an den Händen hat und auch an Sie weitergibt. Also es ist ein sehr komplexes Thema, weil gerade Krankenhaus natürlich auch ein Setting ist, wo man wenig Zeit hat und sowas kann jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit einnehmen, um zu schulen oder irgendwelche Abstimmungen zu machen. Aber ist sicherlich in dem Sammelsurium oder in dem Mix, den man da verwenden muss, auch ein wichtiges Element, an das man denkt. Mhm. Und was man auch schon einsetzt, ohne es jetzt unbedingt auch als Nudge zu bezeichnen.
Okay. Da geht es wahrscheinlich auch einfach um Vigilanz, die da geschärft wird mit solchen Kampagnen.
Auch, ja. Ja.
Gibt es denn, die Frage muss ich jetzt einfach stellen, sie gehört einfach dazu, gibt es denn Situationen, wo man Nudging einfach nicht wird einsetzen können?
Also wenn ich jetzt über Themenfelder nachdenke, gerade im Gesundheitswesen, fällt mir erstmal nichts großartig ein. Das soll jetzt überhaupt nicht allwissend klingen. Nur als Beispiel, wurde ich im Rahmen von einer Doktorarbeit als Experte interviewt, wie man Nudging in der Blutspende einsetzen kann. Also dass eben Blutspenderaten hochgehen. Wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe, wirklich gar nicht und mir auch keine Gedanken gemacht hatte im Vorfeld. Aber dann tatsächlich, es gibt zwei sehr gute Modelle. Wir haben jetzt selber eins entwickelt, was also eine Orientierung gibt, wie man Nudging einsetzen kann. Und ich habe mich einfach an diesem einen Modell orientiert und konnte zu jedem Punkt was aufzählen, was man dort einsetzen kann, um also Blutspende zu erhöhen. Also erstmal tatsächlich nicht, was ich halt nur betonen möchte, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass ich sage, alle Leute sollen genudged werden in allen Bereichen. Überhaupt nicht. Ich sehe es als ein wichtiges Element, eine wichtige Methodik, allerdings unter vielen. Mhm. Also gerade, ich finde tatsächlich, dass auch das Thema, hatten wir eben ja schon mit Tabakprävention, ein tolles Beispiel, wo man ja wirklich sagen muss, gut, jetzt geht es gerade mit den E-Zigaretten hoch, aber letztendlich Tabakprävention ist ja, wenn man es gesundheitspolitisch betrachtet, eigentlich eine sehr gute Maßnahme oder sehr gutes Maßnahmenpaket gewesen, wo man aber verschiedene Elemente eingesetzt hat. Man ist an Schulen gegangen, man hat Aufklärung gemacht, man hat soziale Normen geschaffen, man hat es schwieriger gemacht, in öffentlichen Räumen zu rauchen, man ist mit den Steuern hochgegangen, man hat diese Bildchen draufgepackt, die ich jetzt zum Beispiel schon auch als einen Nudge sehen würde in dem Instrumentarium. Und da haben sie letztendlich die ganzen Maßnahmen gezeigt. Es ist wichtig, dass verschiedene Dinge miteinander kombiniert werden. Und so sehe ich es letztendlich auch beim Nudging. Und wie gesagt, ich sehe es primär erstmal als eine Art von Methodik der Kommunikation, wo es überhaupt nicht darum geht, jetzt irgendwelche Dinge umzukrempeln, sondern einfach zu schauen, was besteht denn schon und wo können wir da die Ziele, die wir haben, noch besser unterstützen mit den Maßnahmen, die dorthin führen.
Auf der anderen Seite, weil Sie das Thema E-Zigaretten angesprochen haben, da stupst natürlich jetzt wiederum die Tabakindustrie so ein bisschen von ihrer Seite und versucht den Leuten zum Beispiel zu suggerieren, wenn du eine E-Zigarette rauchst, könntest du aufhören mit der normalen Zigarette. Vielleicht könnte das sogar gut sein für dich. Also das ist letztlich auch ein Nudging.
Ja, also in dem Fall, ich meine, da versucht man ja Informationen zu vermitteln, ja, und mehr so, ich sag mal, den Rationalen in uns da anzusprechen. Da bin ich mir ein bisschen vorsichtig, weil ich tatsächlich Nudging dort sehe, wo wir uns nicht unbedingt immer rational und wiederum ökonomisch
verhalten.
Eher emotional über automatische Verhandlungsmuster. Ich finde, gerade Gesundheit ist ein perfektes Beispiel. Gesundes Verhalten scheitert in der Regel nicht an mangelndem Wissen oder mangelnden Informationen. Ja. Was jetzt die Tabakindustrie macht, klar, also ich habe jetzt sogar neulich gesehen, auch von E-Zigaretten irgendwie 8 von 10 Leuten schmeckt es oder so. Das könnte man genauso gut einsetzen, wurde auch schon eingesetzt, eben über soziale Normen zu kommunizieren, zum Beispiel um das Verschreiben unnötiger Antibiotika zu reduzieren. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz prägnantes Beispiel aus England und aus Australien haben sie es gemacht. Also es ging eben darum, ja, das Verschreiben unnötiger Antibiotika zu reduzieren. Was man gemacht hat, NHS ermöglicht es ja mit der Datenlage, bei uns muss das über die KV machen, zu sehen, wie viel haben die Hausärzte jetzt im Vergleich verschrieben an Antibiotika.
Das gibt es hier bei uns auch, ne?
In der KV dann?
Genau.
Ja, genau. Und haben dort an die Top 20%, also die Hausärzte, die am meisten verschrieben haben, verschiedene Briefe geschickt. Und der effektivste Brief war der, dann wurde auf einer Seite kurz zusammengefasst, wann soll ich verschreiben, wann nicht. Mhm. Dann wurde gesagt, sie gehören zu den Top 20%. Mhm. Also ihre Vergleichsgruppe, die größere Vergleichsgruppe verschreibt wesentlich weniger. Und das war entscheidend, es kam auch eine Grafik mit dazu. Das waren letztendlich nur ein Säulendiagramm mit 20%, das sind sie, 80% große Mehrheit. Darüber hat man es geschafft, in England die Quoten um mehr als 3% zu reduzieren. In Australien hat man eine sehr vergleichbare Studie gemacht, da hat man die Top 30% angeschrieben und konnte sogar um mehr als 10% reduzieren.
Okay, das irritiert mich, weil wir haben ja ähnliche Projekte bei uns in den Regionen. Mhm. Resist ist so eins der größten überhaupt. Die machen es ja ganz genauso, dass ich dann innerhalb der Region mit meiner Fachgruppe verglichen werde. Mhm. Und dann kriege ich in Linien, Kurven, Histogramm, Säulen, was auch immer, mitgeteilt, ich verordne Cephalosporine der dritten Generation so und so viel mehr als der Fachgruppendurchschnitt. Mhm. Das ist ja ein ähnliches und ich meine mich zu erinnern, ich will das nicht falsch wiedergeben, deswegen kann ich keine Zahlen jetzt nennen, es gab da eine erste Auswertung jüngst. Und da war der Rückgang nicht 20-30%, der war sehr viel niedriger.
Also ich hatte auch davon mitbekommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht genau gesehen, wie die Kommunikation stattgefunden hat. Also deswegen, also ich weiß, dass da auch was lief, weiß aber tatsächlich, also gerne an Zuhörer, wenn da irgendwas ist, ich freue mich, da mehr darüber zu erfahren. Ich kann eben das wiedergeben, was ich eben dort aus den beiden Studien aus England und Australien mitbekommen habe. Aber generell, also zeigt sich auch, soziale Normen sind zum Beispiel in der Kommunikation dann eben auch sehr effektiv. Und das war eben in dem Fall, deswegen kam ich ja darauf, hat das eben die Tabakindustrie genauso eingesetzt, um eben, letztendlich geht es ja bei sozialen Normen darum, Normalität zu suggerieren. Es ist normal, dass du jetzt auch eine E-Zigarette wechselst und so weiter. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Technik und die Methode der Kommunikation ist genauso wie das, was im kommerziellen Sektor schon seit eh und je angewandt wird.
Wenn man jetzt sich mehr zu diesem Thema Nudging informieren möchte, jetzt reden wir ja nicht ohne Grund miteinander, gibt es nämlich eine Konferenz, Herr Krieser.
Genau. Wir organisieren am 3. und 4. April an der Charité in Berlin eine Konferenz zum Thema Nudging und Gesundheit. Hört auf den Namen Nudge 2020. Was wir dort haben, sind tatsächlich 2 Tage, die vollgepackt sind mit Themen rund um das Thema Nudging oder allgemein Verhalten und Kommunikation und Gesundheit. Und wir haben dazu Themen, teilweise auch die wir heute angesprochen haben, mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Wir haben aber auch Themen Ernährung, betriebliches Gesundheitsmanagement, auch das Thema Impfen, was ja gerade auch politisch hochbrisant ist und diskutiert wird. Und eben auch das Thema Händedesinfektion. Also alle haben wirklich ein tolles Programm mit tollen Referentinnen und Referenten aus verschiedensten Disziplinen. Das ist ja auch ganz schön, weil es so ein Querschnittsthema ist, die also da mit dazukommen. Und wir freuen uns über weitere Teilnehmer, die gerne dazukommen können. Weitere Informationen auf unserer Homepage, ich weiß nicht, ob man das anzeigen kann.
Ja, also ich habe jetzt gerade überlegt, wie man in den Podcast einen QR-Code hineinbekommt. Ich glaube, es müsste irgendwann mal so Audio-QR-Codes geben. Also im Prinzip die
Website. Spracheingabe.
Ja, eine Spracheingabe und dann macht es Bling. Also die Website ist relativ einfach. www.läuft.ae.eu/nudge2020. Das ist die Webseite.
Genau.
Konferenz Nudging und Gesundheit an der Charité in Berlin am 3. und 4. April. Um die 200 Teilnehmer?
Ja, also wir, es sind eben 2 Tage. Wir planen für den ersten Tag, das ist klassisches Konferenzformat, eine Panel-Diskussion planen wir jetzt mal mit 200 Teilnehmern, die also da Platz finden werden. Für den Samstag haben wir dann vorgesehen, dass man in kleineren Gruppen, dann haben wir 8 Kleingruppen tatsächlich, zu den gleichen Themen arbeitet, aber da auch über den kompletten Tag in Workshops. Mhm. Mit dem Ziel, dass wirklich an konkreten Beispielen ganz konkrete Inhalte auch erarbeitet werden, die man im besten Falle dann im Anschluss auch mit in die eigene Praxis nehmen kann oder mit in die Firma, je nachdem, was da die Interessen und auch die Themenbereiche sind. Mhm. Und da freuen wir uns wirklich, also es sind noch Plätze frei, wir freuen uns über weitere Teilnehmer. Und ja, würde mich freuen an alle Zuhörer, wenn wir uns dann auch in Berlin dort auf der Konferenz sehen.
Also ich weiß zumindest, dass ich gerne hingegangen wäre am 3. Ich kann leider nicht. So gesehen, Herr Krisam, war mir eine Freude, über das Thema Nudging, über die Stupser zu reden.
Ja.
Vielen Dank.
Danke auch.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.